Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
Ich bin Kurt Neumesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Moers, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
Wir treffen uns hier alle zwei Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister, um uns aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang zu schaffen. Wir wollen dabei auch gerne in den Austausch gehen und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, gern auch euer konstruktives Feedback zum Podcast, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriftcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Und falls euch unser Podcast gefällt, so hoffen wir natürlich, freuen wir uns auch über eure Bewertungen und Sterne bei iTunes.
Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Los geht's.
Yeah.
Ja, erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge, Sonderfolge von Psycho trifft Coach zum Thema Corona. Und wie es eigentlich, was so mit uns, was das so macht und wie es uns damit geht. Und genau, wir wollen ja das auch nutzen, um halt da Ansprechpartner zu sein in der aktuellen Zeit, die natürlich für viele sehr herausfordernd ist und sehr schwierig ist. Und heute haben wir jemanden ganz besonderen, also einen ganz besonderen Gast auch dabei, sogar von weit weg im Grunde, aber durch das Internet die Möglichkeit natürlich, dich trotzdem hier am Tisch zu haben. Ich freue mich total. Wir sind alte Kollegen und haben uns im Grunde ja, muss man sagen, eigentlich ne, durch Corona wiedergefunden.
Ja, so, absolut.
So schlimm sich das ja eigentlich anhört. Und genau, und sehr schön, dass du da bist, Sophie. Ich freue mich total. Herzlich willkommen.
Danke, Judith. Ich freue mich auch.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, vielleicht, Sophie, magst du dich erstmal so ein bisschen selber vorstellen? Also was du, ne, also erstmal, du bist ja vor 5 Jahren, hast du gerade erzählt, bist du ja dann nach New York gegangen. Vielleicht, dass du nochmal so ein bisschen erklärst, genau, wo kommst du her, was machst du jetzt genau dort und bevor wir jetzt so direkt ins Thema einsteigen.
Ja, sehr gerne. Ich bin Journalistin und vor allem aber gerade eben als Korrespondentin für deutsche Medien hier und mein Spezialgebiet ist so ein bisschen Wirtschaft, Finanzen, die Börse auch vor allem, also die Wall Street. Und ich habe meinen eigenen Podcast auch, Wall Street Weekly, der sich eben schwerpunktmäßig darum kümmert. Das ist eigentlich gerade das, was ich meistens mache. Ansonsten habe ich noch, noch andere Jobs nebenher, andere Aufträge und das ist so, dass wie ich hier meine horrende Miete versuche zu bezahlen. Und es hat mich, wie gesagt, vor 5 Jahren hierher verschlagen, ziemlich ungeplant. Ich habe viel über mich gelernt in den letzten 5 Jahren. Ich bin ein ungeplanter Mensch schon länger gewesen. Ich habe das aber, glaube ich, immer nie verstanden, sondern erst New York hat mir gezeigt, ich wollte hier irgendwie 2 Monate hin für ein Sommerpraktikum. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich einfach geblieben bin, ohne das groß vorher zu planen.
Ist ja auch echt eine faszinierende Stadt. Also ich war da in Flitterwochen und auch zum ersten Mal und das einzige Mal bisher, aber ich war auch wirklich total begeistert von der Stadt. Ist ja, ich glaube, wenn man noch nicht da gewesen ist, kann man sich es auch echt nicht vorstellen. Ansonsten, wenn man schon mal da war, es ist wirklich ein ganz anderer Puls, so, ne, der da vibriert oder was da so vor sich geht. Vielleicht willst du uns das nochmal so ein bisschen beschreiben. Wie muss man sich eigentlich New York vorstellen, wenn alles so weit normal ist?
Also ich finde das eine spannende Frage insofern, als dass ich noch, also bevor ich hier hingezogen bin, bevor ich das erste Mal hierhin geflogen bin, bin ich noch nie hier gewesen und auch noch nie in den Vereinigten Staaten. Das heißt, ich habe mich ziemlich schnell für diese Stadt und eben auch für dieses Land entschieden. Und Das lag daran, dass ich einfach finde, dass die Stimmung hier und die Ausstrahlung, die diese Stadt hat, irgendwie echt was ganz Besonderes ist. Und ich habe 6 Jahre lang, glaube ich, in Köln gelebt und da auch studiert und habe immer gedacht, oh Gott, wo will ich denn außer Köln hin? Weil ich Köln wirklich so, ich bin also auch ein rheinisches Mädchen und ich liebe Köln von ganzem Herzen auch immer noch. Und dann bin ich irgendwie hier in New York gelandet und ich glaube, die erste Woche war die, ohne Witz, die beste Woche meines Lebens. Ich kannte hier niemanden. Wahnsinn. Ich hatte hier, es war einfach derart spannend. Und ich würde viel dafür geben, wenn ich jetzt nochmal diese erste Woche irgendwie haben können, wenn alles neu ist, alles neu riecht und alles anders ist und irgendwie alle anders aussehen und anders sprechen. Und ich werde nie meinen ersten Einkauf im Supermarkt vergessen irgendwie. Ich war da, glaube ich, eine halbe Stunde drin und bin rausgekommen mit Milch und Cornflakes, weil ich es nicht hinbekommen habe, irgendwelche sinnvollen Einkäufe zu tätigen, weil alles anders aussieht und alles irgendwie natürlich viel, viel teurer ist. Und diese Herausforderung irgendwie, sich nochmal so komplett umzugewöhnen, die fand ich einfach spannend. Und das ist eine Art Ausstrahlung, finde ich, die diese Stadt hat, die irgendwie dafür sorgt, dass man hier so verzaubert wird, finde ich.
Und was, genau, das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Also welche Herausforderungen stellen sich denn auch dir dann als New Yorkerin grundsätzlich erstmal? Oder wie ist sonst so, was sind so eure Themen in New York, bis also unabhängig mal von Corona?
Ich würde sagen, auf jeden Fall die öffentlichen Verkehrsmittel, also wie man hier irgendwie durch die Gegend fährt und wie lang die Strecken auch sind und wie unterschiedlich die Nachbarschaften sind und dass New York eben nicht Manhattan ist, ja, was wahrscheinlich viele denken, weil Manhattan halt schon das ist, was auch in Serien gezeigt wird und in Filmen gezeigt wird. Und es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Die anderen 4 Stadtteile, die sind flächenmäßig größer. Da wohnen nochmal ganz andere Leute auch. Und das heißt, man muss sich ja einfach vorstellen, man hat hier so viel Vielfalt und so viel Abwechslung und je nachdem, in welcher Nachbarschaft man irgendwie ist. Und
wo lebst du denn dann, Sophie?
Ich lebe in Ridgewood, das ist in Queens.
Wie kann man sich das so vorstellen? Kannst du das so ein bisschen einordnen für diejenigen, die das nicht kennen?
Also ich mag es hier unheimlich gerne, weil es eben weiter von Manhattan entfernt ist, hat man hier ein bisschen mehr Platz. Also sowohl in der Wohnung, das Apartment ist größer, als wir haben zum Beispiel einen kleinen Garten, was sehr ungewöhnlich ist natürlich wirklich für New York. Und ansonsten auch insgesamt auf den Straßen. Es sind hier viele Familien, die hier auch schon lange, lange wohnen und seit Generationen wohnen. Das heißt, es ist familiär irgendwie. Es ist süß. Ich finde Queens auch wirklich einfach sehr niedlich. Und um mal irgendwie was Negatives zu sagen, was mich nicht stört, weil es dazu gehört, aber was ich von Freunden gehört habe, die irgendwie mich mal besucht haben, es ist hier einfach im Durchschnitt irgendwie dreckiger. Also ist so diese klassischen Bilder, wo sich irgendwie auf dem Gehweg hier irgendwie Mülltüten stapeln und so. Und im Sommer ist natürlich der Geruch manchmal auch echt heftig. Das ist halt schon so, wie man sich das vielleicht vorstellt in so einer großen Stadt, in der es im Sommer so unheimlich heiß wird. Aber das gehört halt irgendwie mit dazu. Und und Queens ist auf jeden Fall echt richtig süß und sieht überhaupt gar nicht aus wie in Manhattan. Also gar nicht. Es sind Einfamilienhäuser und ja. Sehr süß.
Schön, echt. Hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Aber du bist trotzdem wahrscheinlich viel in Manhattan, ne? Einfach auch aufgrund deines Jobs wahrscheinlich, ne? Oder bist halt viel da, wo halt im Grunde genommen, sage ich jetzt mal so, der Bär steppt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einen Coworking-Space an der Wall Street tatsächlich. Hausnummer ist 48, also 48 Wall Street habe ich mein Office sozusagen. Und das ist auch gleich um die Ecke von der New Yorker Börse. Und da bin ich auch viel unterwegs und bin tatsächlich auch auf dem Parkett unterwegs. Liebe das auch sehr. Es ist ein ganz tolles Gebäude irgendwie. Und da ist wirklich, also da unten Wall Street ist super viel los. Da, ich genieße es irgendwie, die Mischung aus hier leben, aber da arbeiten, weil da hat man dieses typische New York-Gefühl und du überquerst die Straße und guckst hoch und siehst halt einfach die Spitze des Chrysler Buildings und es ist halt einfach cool und du bist dir ganz bewusst, ich bin in New York und ich habe das nach 5 Jahren immer noch, dass ich mich darüber freue, wenn ich das Chrysler Building sehe oder wenn ich die Skyline sehe oder und man hat da mehr diese New York-Momente irgendwie und es ist einfach immer noch auch, finde ich, faszinierend, wie rasend schnell das Leben hier in dieser Stadt ist und wie schnell die Leute laufen und wie ungeduldig sie sind. Und
Ja, so habe ich es damals auf jeden Fall auch wahrgenommen. Also wirklich sehr, sehr hektisch, sehr laut, aber gar nicht unbedingt im negativen Sinne, ne, sondern eher so voranbringend, auch inspirierend. Ja. Ne, so, genau so habe ich es auch total empfunden, also gar nicht unbedingt negativ. Aber was mich natürlich jetzt interessieren würde, oder ich glaube uns natürlich hier grundsätzlich zu dem Thema, auch zu der Sonderfolge, man muss ja jetzt sich mal wirklich vorstellen, dass ihr gerade das Epizentrum darstellt, ne, in der ganzen Geschichte hier in der Corona-Krise, dass die Zahl der Kranken und Toten immer noch steigt täglich, ne, und dass ihr mittlerweile in der Stadt, ne, muss man ja sagen, in New York City irgendwie bei über 76.000 Menschen angekommen seid, ne, die infiziert sind und über 4.000 Todesopfer. Ihr wisst ja nicht mehr, wohin im Grunde genommen mit den Leichen. Auch ne, die Behandlungsstationen fehlen. Ich habe es gerade auch noch mal extra nachgelesen, dass ne, jetzt auch wirklich sogar Kirchen umgerüstet wurden oder ne, solche Dinge. Ja. Da kannst du uns gleich natürlich auch gerne noch mal richtig reinholen. Und auch der Bürgermeister, ne, Bill de Blasio, der hat ja auch gesagt, dass das sich irgendwie aktuell echt wie Kriegszeiten anfühlt. Was würdest du sagen, nachdem du jetzt eigentlich so ein bisschen erstmal eine Hommage gehalten hast auf New York und gesagt hast, ne, ich fühle mich hier total wohl oder ich bin hier total, mich irgendwie sowieso lieber auf den ersten Blick und bin geblieben. Was hat sich denn für dich dann, aber wie fühlt es sich denn aktuell an? Wie hat sich das denn auch angekündigt, Sophie? Kannst du da vielleicht auch noch was zu sagen? Und wie ist so aktuell dann die Stimmung?
Ich würde gerade 5 Fragen auf einmal. Ja. Aber ganz gut.
Mach's dann schon. So 1000 Fragen in einer, ne?
Aber das sind auch so, das sind halt tatsächlich auch die Fragen, die mich täglich irgendwie beschäftigen, weil vom Gefühl her, von der Gefühlsebene her, ich vermisse meine Stadt. Also ich habe einfach dieses Gefühl, ich will meine Stadt zurück. Ich will meinen New Yorker Sommer irgendwie haben, meinen New Yorker Frühling. Ich will in die Museen gehen können. Ich möchte auf der Straße sein können und in den Parks, weil diese Stadt eben so wunderschön ist. Das heißt, es schmerzt einfach neben dem Trauma, dass man eben, wie bedrohlich diese Krankheit ist und wie viele Menschenleben hier eben auf dem Spiel stehen oder auf dem Spiel stehen, schmerzt es einfach auch, was es mit der Stadt und mit den Menschen hier macht, die sich eben davor schützen, krank zu werden. Sprich, ich habe immer wieder das Gefühl, und das war so eine Sache, die ich immer gerne mochte an New York. Man kam sich entgegen, fremde Leute auf dem Gehweg, und da gab es irgendwie mal ein Lächeln oder irgendwie mit der Kassiererin, da dachte man dann, how are you? Hi honey. Und wie gesagt, als ich hier hingekommen bin und niemanden kannte, ich hätte alles getan für dieses einmal am Tag bei meinem Deli irgendwie, bei meinem Kiosk hier, das Hi honey, how are you? Das war mein, weiß ich nicht, pick me up, wenn du am Tag ansonsten nicht besonders viele soziale Kontakte hast. Und dass das nicht mehr so ist, natürlich, und nicht so sein darf und nicht so sein kann, natürlich. Aber ich hatte gestern so einen Moment, ich bin dann irgendwie kurz mal raus und bin um den Block gelaufen und mir kam eine Joggerin entgegen und sie hatte keine Maske an und ich hatte keine Maske an und sie sah mich und zog sich dann irgendwie so ein Halstuch über die Nase und dieser Moment hat mir irgendwie total das Herz gebrochen, weil es eine Angst gibt natürlich zwischen Menschen und das ist eigentlich in dieser Stadt so anders, finde ich. Ich meine, wie wir uns in der Subway irgendwie stapeln normalerweise, ja, und das hat der New Yorker längst akzeptiert, dass wir halt in der Subway immer irgendwie dicht an dicht stehen und das ist natürlich, jetzt wäre das absolut katastrophal, das zu tun. Und dieses Zeichen, wie sich diese Joggerin die Maske hoch oder so ein Halstuch hochzog, einfach dieses Zeichen von, eigentlich habe ich Angst vor dir und du hast Angst vor mir und ich will mich schützen und ich will dich schützen und wir müssen irgendwie sechs Foot umeinander herumlaufen. Das war irgendwie ein sehr trauriger Moment irgendwie. Und es ist natürlich einfach, diese Stadt ist super voll, hier sind viele, viele Leute und Es ist natürlich hier einfach viel schwerer, auch Social Distancing zu betreiben. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig. Und da muss man auch sagen, es gibt so eine Karte, da steht, da sind alle Zip-Codes drauf, also alle Postleitzahlen. Und dann steht da, wie viele Infektionen in diesen einzelnen Gebieten sind. Und ich habe erschreckt festgestellt, dass ich in einem der Zip-Codes bin, wo die höchste Infektionsrate ist.
Oh, okay.
Und das war irgendwie, das ist einfach so, das fühlt sich apokalyptisch an. Also das ist einfach gruselig. Aber man sieht eben daran auch, in Manhattan ist das recht niedrig, weil wer wohnt denn oder wer ist denn in Manhattan? Mhm. Entweder wohlhabende Leute, die sind längst in die Hamptons geflohen, in ihre irgendwie Strandhäuser, was weiß ich was, Ferienhäuser, oder Touristen. Und hier, da sind ja hier keine mehr. Sprich, in Manhattan, wo man das vielleicht denkt und wo wir ja auch seit Tagen Bilder sehen vom leeren Times Square, vom leeren Central Park, von der leeren Fifth Avenue, das ist überhaupt nicht repräsentativ, weil die Menschen wohnen ja hier und sind auch immer noch, by the way, in der Subway unterwegs, auch wenn sie das vielleicht nicht tun sollten.
Okay, also genau, ich wollte dich auch gerade fragen, wie sieht es denn aus mit den Subways? Wie sind die denn im Moment genau?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr Subway gefahren. Wir nehmen hier Citybikes, die man sich mieten kann. Und ansonsten ist es, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich. Also natürlich gibt es Bilder von leeren Zügen, gerade auch in Manhattan, aber das ist nicht repräsentativ und das ist mir persönlich auch total wichtig, weil das zeigt nicht die Leute, die am meisten unter diesem Virus leiden und am meisten unter Arbeitslosigkeit. Die Leute, die da am meisten drunter leiden, kommen aus den ganz einkommensschwachen Teilen von New York und die müssen auch teilweise immer noch arbeiten gehen. Die sind Nannies oder sind Bauarbeiter. Ich habe hier nebenan eine Baustelle, die läuft 5 Tage die Woche auf Hochtouren. Also da sind immer noch alle Bauarbeiter, da ist keine Form von irgendwie, dass das zu ist. Oder so. Ja?
Ich habe mal eine Frage dazu. Und zwar, ich nehme ja Deutschland wahr, also ist meine Wahrnehmung, ja, dass die, also alles, was von, sagen wir mal, von Seiten der Bundesregierung kommt und so weiter, relativ fakten, also sachlich orientiert ist und vor allen Dingen immer so entkatastrophisierend. Also wo die sagen, kriegen wir sowieso alle, darum geht's gar nicht und so weiter, ist alles so harmlos. Bei den meisten verläuft das auch harmlos. Es geht nur um den Prozentsatz, der halt, der 1%, sage ich jetzt mal, um aufzuholen, der halt problematisch verläuft und wegen dem müssen wir halt solche Maßnahmen machen, also sehr mit Sachinformationen, das Robert-Koch-Institut auch, täglich machen die Live-Schaltungen und erläutern das immer, finde ich sehr, sehr, also sachlich, ne, die Zahlen werden halt dargestellt und auch die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident und so weiter, also ich finde das alles, also es ist meine Wahrnehmung, vielleicht ist sie auch zu subjektiv, aber dass es relativ nüchtern gehalten wird. Interessant ist, finde ich, dass die Medien teilweise auch versuchen, das sachlich darzustellen. Andere nicht. Die fangen an, das natürlich aufgunsten der Zuschauer und Zuhörer schön auf Effekte und Drama und Angst und so weiter zu schüren. Interessanterweise auch die, wo ich gedacht hätte, dass die jetzt relativ sachlich bleiben und dann anfangen mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, ja, die ich noch nicht so greifen kann für mich. Weil die für mich nur auf plausible Dinge fußen und nicht auf Fakten, also meiner Meinung nach, also die ich nicht greifen kann. Mich würde interessieren jetzt, deswegen so lange die Einleitung, wie bekommt ihr denn die Informationen? Wird versucht, auch das sachlich zu halten oder ist es schon so, dass da ein auf Panik und so weiter, weißt du, ich meine, so dieses Dramatische da mehr in den Vordergrund geholt wird und wie werdet ihr überhaupt aufgeklärt? Habt ihr das Gefühl, dass ihr einen Plan habt, dass ihr, also weißt du, ich meine, so, dass eine Organisation da ist, dass man versucht, da irgendwie auch auf einer sowohl Mikro- als auch Makroebene, ja, also sowohl bei euch in der Region, der Bürger, vielleicht Bürgermeister oder Ortsvorsteher oder wie auch immer, weißt du, wie würdest du das beschreiben?
Ich muss da wirklich drüber nachdenken, also weil es fühlt sich hier schon ziemlich nach Panik an. Also muss ich wirklich sagen, also ich gucke sehr ungern irgendwie über längeren Zeitraum die Nachrichten. Nun bin ich halt Journalistin und muss natürlich meine Portion News am Tag irgendwie bekommen, aber ich finde, es fühlt sich hier schon nach Panik an und wir bekommen unsere Informationen, also ich gucke eigentlich jeden Tag oder immer, ich glaube, es ist jeden Tag sind oder manchmal jeden zweiten Tag diese Pressekonferenzen von Trump und Fauci, dem Arzt und
Sophie, wie ist denn da eigentlich eure Einstellung zu oder was nimmst du so wahr, was ist die Einstellung auch der New Yorker zur aktuellen Politiklage bei euch?
Mhm, genau.
Also die New Yorker sind, und das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen zu der anderen Frage noch, die New Yorker sind, man muss davon natürlich nicht vergessen, wir sind hier in einer Bubble, ne? Das ist auch nicht repräsentativ für die Vereinigten Staaten. Wir sind hier viel Demokrat, also wir neigen natürlich mehr dazu, die Demokraten zu wählen und wir neigen auch mehr dazu, kein besonderer Trump-Fan zu sein. Und ich glaube, da ist hier schon auch die Meinung, dass Trump es einfach versaut hat und zu spät reagiert hat und es eben am Anfang zu sehr klein geredet hat, ja, und zu laissez-faire damit war irgendwie und es zu sehr entkatastrophisiert hat und dass wir jetzt eben weiter sein könnten, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und jetzt hier speziell in New York, es hat jetzt irgendwie, das finde ich wirklich auffällig, der State Governor, der Andrew Cuomo, ja. Der hat hier so eine richtige Rolle übernommen, eine Funktion, wo ich das Gefühl habe, wir New Yorker gucken irgendwie zu dem auf und gucken zu dem hin, um Orientierung zu bekommen, um wirklich realistische Informationen zu bekommen und die irgendwie nicht so eingefärbt sind von, es ist Wahljahr, weil ich meine, es ist halt Wahljahr für Trump auch und der hat natürlich nochmal eine ganz andere Agenda, irgendwie, wie er jetzt dastehen will und so weiter und so fort. Das heißt, Cuomo hat, finde ich, so eine Ersatzrolle hier eingenommen, die für uns New Yorker unheimlich wichtig ist. Da ist bei mir hängen geblieben so ein Statement, das hat er vor einer Woche vielleicht abgegeben. Da hat er gesagt, er will schon, dass wir realistisch sind und dass wir uns jetzt keine Hoffnungen machen, dass das irgendwie bald besser wird, sondern dass es erstmal noch mal schlimmer wird, bevor es besser wird. Und er will einfach nicht, dass wir morgens aufstehen und nicht darauf vorbereitet sind, dass es sich wahrscheinlich so anfühlt, als würde die Welt untergehen. Also es ist so ein ich empfinde das als Realismus, bei dem einfach gesagt wird, das wird, ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass nach 2 Wochen Social Distancing hier alles vorbei ist. Das wird noch länger so weitergehen. Und ihr dürft da eben keine übersteigerten Erwartungen haben. Also ich empfinde das nicht als negativ unbedingt von Cuomo.
Aber würdest du denn, ich meine, gerade bei so einer großen Stadt, ne, wenn ich jetzt so denke, ich wohne hier in Moers, ja, also sie haben so gerade so 100.000 Einwohner, also so, ja. Aber ich muss da sagen, vielleicht ist das nicht so repräsentativ, aber ich bin sowas von, fühle mich hier gut versorgt. Der Bürgermeister spricht über Facebook regelmäßig, macht ganz konstruktive Rückmeldungen, sagt, dass er da und da präsent ist und tatsächlich auch war schon Live-Schaltung im Internet mit dem Krankenhaus, dem örtlichen. Wir haben hier einen wirklich einen vorbildlichen Professor für Lungenfachkunde, der auch sehr gut aufgestellt ist, sich gut vorbereitet hat auch dazu und weißt du, und der hat jetzt letzten Samstag hat er noch gesagt, so, liebe Familien, geht raus, ja, geht in den Park auf jeden Fall, haltet aber bitte den Abstand ein. Also worauf ich hinaus will ist, das ist so zum einen konstruktiv, viel Aufklärung, was passiert hier vor Ort und aber auch konstruktiv, weißt du, so mutmachend und das wäre jetzt nochmal wichtig, nochmal, wie nimmst du generell die Medien wahr bei euch vor Ort, so, ne, ich nenne das mal täglichen Medien. Geht man raus und hat direkt das Gefühl, gleich kommt auch noch vielleicht das nächste UFO oder ich falle direkt tot um, wenn ich atme draußen oder weißt du, wie ich meine? So, wie würdest du den Feeling beschreiben?
Ja, ich glaube, man hat den Eindruck, es kommt jetzt gleich das UFO. Also es ist wirklich enorm apokalyptisch hier und es ist doch das Gefühl, wie gesagt, es fühlt sich an, als würde die Welt untergehen. Und ich glaube, da ist eben auch ein Problem, dass es hier das lange gegeben hat, dieser Mangel an Informationen. Ja? Und in diesem Vakuum an verlässlichen Zahlen und Informationen hat sich diese Panik breit machen können und dieses... Bringt jetzt eine Atemmaske was oder nicht? So, jetzt hat das CDC hier gesagt, quasi unsere Gesundheitsbehörde, wir müssen alle Masken tragen. Punkt. Und wir sollen jetzt aber nicht mehr diese N95, diese medizinischen Masken oder so tragen, sondern es reicht dann doch irgendwie ein Halstuch, weil diese anderen Masken eben für die Krankenhäuser reserviert sind. Und ich hatte so einen Moment und ich bin eigentlich ein positiver, optimistischer Mensch und ich habe das Gefühl, ich habe mich ganz gut im Griff irgendwie, aber ich hatte am vergangenen Sonntag oder Samstag einen Moment, da war ich im Supermarkt und da hatten wirklich dann alle eine Maske an und es war nochmal enorm anders als eine Woche davor, wie sich das da angefühlt hat. Die hatten auch diese Klebestreifen, das habt ihr ja auch, Klebestreifen auf dem Boden zum Abstand halten, aber es fühlte sich wirklich innerhalb von einer Woche so massiv anders an und so viel mehr apokalyptischer, dass mir die Tränen in die Augen geschossen sind, weil ich es doch in diesem Moment sehr, sehr, sehr furchteinflößend fand.
Sophie, kannst du noch mal ein bisschen zu den Maßnahmen auch noch mal erklären oder kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was für Maßnahmen eigentlich gerade bei euch in New York gerade getroffen wurden oder was auch gerade überhaupt, also was dich dazu veranlasst zu sagen, hier herrscht Panik, ne? Oder das sind wirklich kriegsähnliche Zustände, was ja der Bürgermeister so genannt hat, ne?
Vielleicht kurz, bevor du loslegst, da würde ich dich auch ganz gerne bitten, vielleicht du, dass du auch nochmal Stellung dazu beziehst, weil ich glaube, da ist Mörs auch nicht repräsentativ für, aber wir haben das hier ja auch und um das emotional nochmal zu sagen, ich nehme es wahr, dass, wenn ich es so deskriptiv, also was ich beobachte, in Zahlen, also Worte fassen soll, würde ich sagen, dass es weniger als ein Drittel wirklich so egoistisch sind, also wirklich so, ich sag mal, so Arschloch-Mentalität, ja, so nach dem Motto, letzte Club, hab ich es meins oder so, genau, ja, oder ich stand hier oder ne, huste mich nicht an oder ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, ja, aber die meisten eher super Verständnis haben, wenn das länger dauert an der Schlange oder dass man sogar sagt, wirklich, ich habe das erlebt, das mehrfach, dass gesagt wird, toll, dass sie hier arbeiten, ja, jetzt wurde noch heute, habe ich gerade gelesen, dass halt eine Pizzeria hier vor Ort, eine kleine Pizzeria, Gutscheine geschenkt hat dem örtlichen Krankenhaus, einfach weil die so toll arbeiten, also ich sehe ganz viel soziale Engagement. Na deswegen, also würde ich mal gleich, Juliet, nochmal in deine Richtung mal interessieren, wie es in Düsseldorf, so eine andere Stadt, auch größer, ne, aber nicht vergleichbar mit New York, aber dass wir da nochmal auch so ein bisschen auf sowas eingehen, fände ich auch ganz gut. Aber jetzt gerne, welche Maßnahmen, genau, habt ihr denn da?
Also wir haben hier, das war ja auch wichtig von der Rhetorik her, also Cuomo hat gesagt, wir haben nicht Shelter in Place. Shelter in Place ist so der absolute Katastrophenausdruck, der eigentlich angewendet wird in Situationen, wo zum Beispiel ein Active Shooter, also jemand, der halt mit der Knarre herumrennt, genutzt wird. Das haben wir hier nicht. Es ist, wir dürfen das Haus verlassen, um essentiell wichtige Dinge zu tun. Dürfen wir auf einer Parkbank sitzen? Nein. Dürfen wir durch den Park spazieren gehen? Ja. Also wir wurden hier auch ermutigt, immer wieder auch Workouts zu machen draußen, nochmal in die frische Luft zu gehen, das schon. Aber da muss man einfach dazu sagen, und ich glaube, deswegen ist Cuomo auch vorsichtiger, diese Stadt ist wahnsinnig voll und für diese vielen Menschen wahnsinnig klein. Das heißt, wenn man hier den Leuten sagt, geht ruhig in den Park, hat man am Ende das Worst-Case-Szenario und 1000 Menschen im Park, ja, die da Barbecue machen. Ja,
so wie Love Poet.
Weil die auch alle keinen Garten haben, ja. Die haben ja alle keinen Garten oder kein, also das ist halt, man muss halt hier wirklich aufpassen, was man sagt. Und deswegen, es gibt von ihm ein Zitat, in dem er gesagt hat, geht in den Park, geht spazieren, aber ihr müsst halt gucken, dass ihr nicht in den Park geht, wo halt alle hingehen. Also verteilt euch. Und ich meine, daran merkt man ja schon, es geht halt eigentlich nicht. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich weiß jetzt schon, dass im Prospect Park 2000 Leute sein werden, also gehe ich in den Cooper Park. Ja. Das funktioniert ja nicht. Sprich, diese Panik oder diese Vorsicht, das liegt natürlich auch daran, wir hantieren hier mit derart vielen Menschen in einem Schmelztiegel. Man kann hier nicht laissez-faire sein. Also wir müssen ja eigentlich sagen, bleibt halt zu Hause. Ich war vor 3 Tagen, wir haben hier so ein, das ist kein Park, das ist so ein altes Wasserreservoir, das früher Ridgewood versorgt hat mit Wasser. Da war ich irgendwie einmal drum spazieren und es waren wirklich viele Leute da. Und ich fand es nicht schön. Es waren Spießruten laufen. Und das passiert hier halt einfach. Die müssen die Parks hier zumachen und die müssen den Leuten hier, inzwischen haben die meisten Parks zu, bin ich mir sicher, die müssen hier lieber ein bisschen mehr Panik machen als weniger. Echt? Es funktioniert anders nicht.
Ah, okay. Werdet ihr nicht ernst genommen wahrscheinlich, ne? So, oder wird das nicht ernst genommen wahrscheinlich, oder?
Ja, wir sind halt auch irgendwie New Yorker und sind halt so, ja, ist schon alles in Ordnung. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, ich habe die Zahl heute gelesen, nur mal um so auch unsere Mentalität darzustellen. Es wird erwartet, dass 40% von New Yorkern ihre Miete im April nicht zahlen können, weil die ihren Job verloren haben und weil die Mieten hier halt, wir reden hier ja nicht über 300 Euro, sondern wir reden hier über $2000 für ein Apartment in Queens. Und da fällt ein Einkommen weg und das war's. Und dann kann der Vermieter dich vor die Tür setzen. Mhm. Und das heißt, wir sind hier halt auch Existenzängste gewöhnt, die uns vielleicht so ein bisschen manchmal stur machen oder so ein bisschen so, ja, es ist schon alles halb so wild. Das heißt, ich glaube, man muss uns halt auch sagen, ihr bleibt jetzt halt zu Hause und ihr könnt halt jetzt nicht irgendwie auf der Parkbank sitzen, weil wir es halt sonst nicht ernst genug nehmen. Mhm. Glaube ich schon, ehrlich gesagt.
Gibt's was sagst du? Entschuldigung, sag ruhig.
Ja, was sagst du denn auch so dazu, Sophie? Ich finde das auch so krass, was da einfach gerade für Zustände herrschen, ne? Dass ihr da jetzt darüber nachdenkt, echt Corona-Tote auch in Stadtparks zu begraben, dass irgendwie, ne, ich glaube, dieses Schiff, was ja auch vor New York liegt, das Lazarettschiff, ne? Ja. Also das sind ja auch Zustände dann überhaupt, was in den Krankenhäusern, glaube ich, bei euch abgeht. Irgendwie, das sind ja Dinge, genau, dann du arbeitest an der Wall Street, Sophie, ich glaube, das ist ja wirklich. Da kommen, also das ist ja, ich war dann, wie gesagt, damals dann auch, als wir zu Besuch waren in New York. Und das muss man sich ja wirklich vorstellen, da laufen die Leute echt gedrungen oder total gedrängt aneinander umher. Ja. So, und genau, also wie ist das denn auch, was würdest du sagen, was diese Maßnahmen betrifft? Spürt man das auch ganz klar auf den Straßen in New York?
Ja, also ich war auch wirklich, also meine Welt war noch nie kleiner, als sie es gerade ist. Und ich in Manhattan war ich auch seit 3 Wochen nicht mehr. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann von meiner Nachbarschaft sprechen. Auch die habe ich seit 3 Wochen nicht mehr verlassen. Da sind die Straßen leerer, als sie es normalerweise sind. Das ist wahrscheinlich weniger gespenstisch als in Manhattan, weil Manhattan normalerweise einfach so super proppenvoll ist, wie du gesagt hast. Das ist es hier natürlich nie und deswegen fällt es hier vielleicht auch weniger auf, aber es ist natürlich schon sehr, sehr auffällig, wenn hier normalerweise gut besuchte Kioske oder Delis oder so, wenn die halt einfach leer sind und wenn da niemand ist und wir haben hier so eine Einkaufsstraße, sag ich mal, um die Ecke wirklich, das ist die nächste Straße, die Cypress Avenue und sind alle Rollladen runter und ein Deli hat offen und da klebt an der Tür der Zettel maximal 5 Leute hier drin irgendwie. Und ich meine, das ist halt auch, ich hab mir ehrlich gesagt viele Gedanken gemacht über diese Delis. Die Delis sind hier absolutes Herzblut von Nachbarschaften. Die versorgen uns mit Lebensmitteln und mit Getränken und mit Snacks, aber sie sind auch so ein kleiner, also Der Deli ist wichtig. Meinen lokalen Deli-Mann kenne ich hier und ich weiß, wo der herkommt und er weiß, wo ich herkomme und so weiter und so fort. Und er weiß, was ich immer auf meinen Bagel drauf haben will. Mhm. Und da geht natürlich jetzt kein Schwein mehr hin irgendwie. Und das macht den natürlich auch enorm zu schaffen, weil das eben kleine, also es sind Small Businesses, wie sie im Buche stehen. Und die verlieren ihre ganze Infrastruktur hier irgendwie. Also ich habe einfach Angst, dass es die Nachbarschaften auch nachhaltig verändern wird.
Okay, aber habt ihr denn das Gefühl, so wird es zumindest hier mal suggeriert und ich habe auch den Anschein, dass es so ist, also so wie was ich so beobachte, dass es wirklich alle betrifft? Also weißt du, wie ich meine? Nee, ne? Also es ist ein Problem, ist, was wir alle haben, habt ihr nicht?
Ich würde sagen, was hier ganz, ganz wichtig ist und das habe ich, ja, das versuche ich eigentlich immer auch bekannt oder immer wieder auch klar zu machen. Ich bin Journalistin. Für mich ist Homeoffice Daily Life. War es auch schon davor. Ich bin absolut privilegiert. Ich kann hier in meinem Apartment hocken. Ich habe keine Kinder. Ich habe meinen Freund hier und eine Katze. Und das war's. Ich kann problemlos von zu Hause aus arbeiten. Und das geht natürlich einigen glücklichen New Yorkern so. Aber wie gesagt, viele andere müssen eben weiter zur Arbeit. Und die sitzen in der U-Bahn und kommen aus der Bronx und fahren runter nach Manhattan, so der Two-Train oder so, und sind dann halt bei ihren Familien irgendwie und sind dann Nanny oder Private Cook oder irgendwie sowas. Und es gibt einfach enorm viele Leute, die können nicht von zu Hause aus arbeiten. Es gibt enorm viele Leute, die haben ihren Job verloren und die sind einfach nochmal viel betroffener von dieser Krise. Und dann kommt natürlich noch was hinzu, das Gesundheitssystem. Ich meine, ich kann mit dem Mund fusselig reden, das ist natürlich ein bekannter Faktor oder Fakt, dass das Gesundheitssystem hier furchtbar ist und de facto nicht vorhanden. Ich habe Versicherung, Krankenversicherung, weil ich Deutsche bin und über einen deutschen Auslandsversicherer versichert bin, aber mein Freund zum Beispiel hat keine Krankenversicherung. Also, und das geht natürlich auch ganz vielen New Yorkern so. Und wenn die dann ins Krankenhaus kommen, weil sie eben an Covid irgendwie erkrankt sind, dann haben die natürlich ein Problem und dann hat die Society hier ein Problem. Und das heißt, auch wenn es für mich persönlich furchteinflößend ist, mir geht es wirklich noch sehr, 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 sehr gut hier.
Okay. Das heißt, ihr habt eine ganz andere Form von Existenzängsten, also neben dem mit der Miete, sondern auch noch so, vielleicht kommt man ins Krankenhaus. Also dann ist die Frage, ist dann Sterben leichter als Überleben?
Ja, also ich meine, das ist, dazu muss ich gar nicht, das ist de facto so. Und also auch schon vor Covid, also Menschen sind hier gestorben, die hätten nicht sterben müssen. Die sind an Krebs gestorben, die sind an teilweise an Sachen gestorben, an denen man nicht mehr sterben muss, weil sie einfach de facto keine Krankenversicherung haben. Und da ist auch nochmal so ein Punkt, ich habe da mit einer Freundin drüber diskutiert, dass ich irgendwie subjektiv den Eindruck habe, dass dieses Virus irgendwie schlimmer geworden ist, weil ständig jetzt auch junge Leute hier in den USA an Beatmungsgeräten hängen und so und das eben nicht mehr nur die alten Leute sind, ob dieses Virus mutiert ist. Dann sagte sie zu mir, du musst mal drüber nachdenken, die Amerikaner, die Gesundheit der Amerikaner ist viel, viel schlechter als die von Europäern. Also weil wir hier eben, ja, wir haben pre-existing conditions, also wir haben Krankheiten, die es schon vorher gegeben hat. Diabetes ist das ganz Große, ja. Das wurde hier nie erkannt oder behandelt bei den meisten Leuten, weil die ja nicht ständig zum Arzt gehen. Mhm. Und dann auch die Ernährungsgewohnheiten hier. Ich meine, Übergewicht ist natürlich hier immer noch ein Thema in den USA. Und das heißt, die Amerikaner haben hier diesem Virus auch weniger entgegenzusetzen. Also und
Man kann ihn halt leider nicht erschießen.
Ne? So genau, ja. Um es ganz blöd zu sagen, ja. Und wahrscheinlich wären mehr Amerikaner in der Lage, ihn zu erschießen, als ins Krankenhaus zu
gehen. Das ist es. Da hast du eine Waffenkammer im Keller oder so, weißt du, und kannst ihn aber nicht erschießen.
Richtig, Und du hast aber keine Krankenversicherung.
Richtig, und keine...
Genau. Und da muss ich will jetzt gar nicht das zwanghaft positiv machen, aber ich hoffe wirklich, dass es hier systemische Änderungen geben wird, weil ich habe oft auch gerade von Deutschen gehört, so, ach, und die Amerikaner haben keine Versicherung. Viele sehen das aber auch nicht als was an, was ihnen zusteht. Das Recht, krankenversichert zu sein, das ist Luxus hier. Und ich hoffe, dass diese Krise endlich mal den Leuten hier bewusst macht, dass es absolut was ist, was kein Luxus ist, sondern was eben jeder Mensch braucht und jedes Baby und jede Mama. Und ich meine, ne, wenn du hier keine Versicherung hast und schwanger bist, ja, gute Nacht. Also wirklich. Ja, und dass diese Krise endlich mal zeigt, dass es hier einfach Änderungen geben muss in dieser Hinsicht.
Hast du denn das Gefühl auch, Sophie, dass da jetzt, was Trump auch angeht und das, wie er so vorgeht oder damit umgeht, welche Gedanken oder wie ist da gerade so die Stimmung? Also, ne, ist da gefühlt auch eventuell eine Chance da, dass da
was zu beeinflussen, meinst du, ne?
Genau, ja. Oder also wie nimmst du denn da auch die aktuelle Lage so wahr? Also
Also ich meine, es ist wirklich, es kommt ja alles auf einmal. Es ist das Jahr, es ist Wahljahr hier irgendwie. Ja, ja. Und hier müssen jetzt die ganzen Primaries verschoben werden und so. Und
kannst du nochmal kurz erklären, was Primaries sind?
Ich mache mal an euch kurz die Frage, ob ich was Aktuelles sagen kann, weil ihr sendet das ja wahrscheinlich erst in 2 Wochen oder nee, so.
Morgen, übermorgen.
Ah, okay.
Aber jetzt also die Tage.
Okay, gut, das ist gut. Ich sag nicht heute, aber ich sag jetzt gerade erst.
Also Mittwoch. Heute Mittwoch.
Ja, genau. Primaries. So. Also es ist natürlich hier einfach Wahljahr und hier werden jetzt Primaries verschoben. Also Primaries sind die Vorwahlen sozusagen, die überhaupt erst bei den demokratischen Präsidentschaftskandidaten identifizieren. Also wer tritt gegen Trump an? Und die müssen jetzt in allen möglichen Staaten natürlich verschoben werden und können gar nicht stattfinden. Das hat einen riesen Einfluss. Natürlich ist das ja auch ein Thema, um das sich die Präsidentschaftskandidaten und Trump zoffen. Wenn, also ganz oft werden die demokratischen Kandidaten gefragt, ja, was würden denn Sie machen, wenn Sie jetzt Präsident wären? Wie würden Sie diese Krise angehen? Also es ist natürlich auch ein Thema, das ausgebeutet wird hier gerade politisch. Und ich muss gestehen, dass ich seit Mittwoch denke, dass Trump wiedergewählt wird. Weil ein Kandidat Bernie Sanders aus dem Rennen ausgeschieden ist. Und das lässt nur noch den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Und da wird eigentlich ziemlich klar hier gesagt, der wird nicht gegen Trump ankommen können. Und das heißt, da wird sich in der Hinsicht gar nichts ändern, weil sich der Präsident meiner Meinung nach nicht ändern wird. Glaube ich nicht.
Hast du denn auch also für dich das Gefühl, also da wie empfindest du denn, wie Trump damit umgeht mit der aktuellen Situation?
Ich glaube, das, was das Fatalste einfach war, ist, dass er am Anfang nicht wirklich schnell genug reagiert hat. Also ich bin damit nicht besonders zufrieden. Ich finde, er ist in vielerlei Hinsicht verschleiert er Zahlen und macht falsche Versprechen. Er kommt selbst, finde ich, oft auch einfach inkompetent rüber, was bei mir dazu führt, dass ich mein Vertrauen, also nicht, dass ich jemals großes Vertrauen in ihn gehabt hätte, muss ich sagen, aber das führt einfach dazu, dass das Vertrauen in ihn nochmal zusätzlich erschüttert wird und man weiß eben im Nachhinein auch nie, was irgendwie seine Agenda ist. Und ich meine, er hat das dann ja, also so Sachen, dass er das Ding irgendwie den China-Virus nennt, das geht natürlich überhaupt nicht. Und dass er das dann wieder instrumentalisiert irgendwie, um den Chinesen eins auf den Deckel zu geben. Und dass er das jetzt auch wieder instrumentalisiert, um seine Politiken irgendwie, hier Grenzschließungen und Mauern hoch und all sowas durchzusetzen, das finde ich sehr schamfrei, schambefreit und sehr, sehr unangemessen. Und es geht natürlich auch darum, wie er jetzt damit irgendwie umgeht. Also ich meine, Trump möchte natürlich in dem Wahljahr, dass diese Wirtschaft nicht das tut, was sie gerade tut, nämlich in einer Rezession sein. So. Das heißt, er versucht halt dagegen zu schießen mit irgendwie mit Geld. Er weiß natürlich, dass das Geld, das auch besonders wichtig ist, schon auch für die Konsumenten ist, weil die eben die das Geld schön bitte dann ausgeben sollen und in die Wirtschaft stecken. Also der Konsument ist in Amerika immer noch die Triebfeder hier der Konjunktur. Das ist natürlich, daran sieht man eben auch, dass er nochmal andere Interessen hat. Er möchte natürlich jetzt auch wieder, wir stehen wieder kurz davor, dass hier ganze Industrien rausgehauen werden, rausgekauft werden, so wie in 2008 die Banken, werden das dieses Mal hier die Fluggesellschaften sein, die Flugunternehmen, auch Ölkonzerne, Gaskonzerne. Und da hat er einfach meiner Meinung nach den falschen Fokus. Also hier werden wieder ganze Industrien irgendwie rausgehauen. Und das ist natürlich eine politische Frage, aber ich bin nicht besonders zufrieden damit, wie er irgendwie damit umgeht. Deswegen habe ich ja auch das Gefühl, dass Cuomo halt eben da irgendwie ein Ersatz auch ist. Für mich.
Habt ihr denn, sag mal, werdet ihr denn auch so schon darüber informiert, wie es weitergeht? Also würde, sag mal, so ist, geht so mehr die Information so in die Richtung, danach ist wieder alles gut? Oder sagen wir mal, wird auch schon offen darüber geredet, dass das danach eine andere Welt sein wird? Also dass man dann tatsächlich anders gucken muss?
Also das kommt natürlich stark darauf an, wen man fragt. Also wenn ich jetzt mich mal darauf beziehe, irgendwie was Trump sagt oder das Weiße Haus insgesamt, da wird jetzt großer Fokus darauf gelegt, dass es so schnell wie möglich zum Normalzustand zurückgeht. Nach dem Motto, wir machen die Wirtschaft auf. Ich glaube, Stand ist gerade in 2 Wochen. Wollen wir das Land wieder öffnen, ja?
Echt?
Aufmachen. Und weil Trump einfach denkt, das kann die Wirtschaft eben nicht verkraften, ist natürlich, da stimme ich natürlich auch nicht zu, das finde ich auch Blödsinn. Ich glaube daran, dass wir das lieber mal länger durchziehen müssen und dann sind wir danach irgendwie auch länger wieder im Reinen. Aber natürlich möchte eben Trump hier sich das Wahljahr nicht versauen lassen. Und insgesamt wir warnen hier Ökonomen und Experten schon davor, dass die Folgen davon länger sichtbar bleiben werden, sowohl in der Wirtschaft und damit natürlich auch für die Amerikaner. Also solange es der Wirtschaft nicht gut geht und die Amerikaner ihre Jobs nicht wieder bekommen, haben die natürlich auch weiterhin ein Problem. Und ich glaube, da steht schon wenn man will, kann man hier schon hören, that's not it. Da kommt noch ein Rattenschwanz, das wird noch länger dauern.
Und hast du das Gefühl, dass ihr unterstützt werdet, so als, sagen wir mal, Bürger oder als ja, Einwohner oder weißt du, von Amerika? So? Kommt man euch entgegen? Also spürt ihr das als, sagen wir mal, Endkunden in der ganzen Wirtschaftskette, wenn man so will, weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. So. Doch, also ich meine, ich muss wirklich dazu sagen, dass das Arbeitslosengeld alleine, das würde nicht reichen. Für uns nicht. Es ist natürlich nicht das ganze Gehalt, das mein Partner verdient und für andere Leute auch nicht. Was ich schon nicht schlecht finde, ist, dass es nochmal von der Regierung 600 Dollar monatlich drauf gibt. Wöchentlich, nicht monatlich, jede Woche nochmal 600 drauf. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, 600 Dollar in New York sind natürlich ein bisschen was anderes als 600 Dollar in Mississippi oder so. Also es hat natürlich auch einen anderen Wert. Aber und dann kriegen wir noch diese, angeblich diese Konsumchecks. Ich habe von denen noch nichts gesehen. Ich weiß noch nicht, wann die kommen. Ich gucke jeden Tag irgendwie online nach, ob es da irgendwas Neues gibt. Konsumchecks von, ich glaube, 1200 Dollar. Ich weiß auch nicht, davon kann ich mir irgendwie einmal Miete leisten. Also quasi mein Partner und ich können die Checks zusammenschmeißen und einen Monat Miete bezahlen. Also
Wahnsinn, was
das sind. Gesagt, nicht weit her, ja, 2400.
Wahnsinn, ja.
Und das heißt, es ist natürlich besser als nichts. Und ich muss auch sagen, dass gerade diese wöchentliche Aufstockung, weil sie eben wöchentlich ist, vom Arbeitslosengeld, das finde ich schon beeindruckend, das finde ich gut. Aber es gibt hier noch ganz andere Probleme. Also es müsste zum Beispiel hier einfach, und da gibt es in New York auch viele Forderungen, hier gerade aktuell von Senatoren und so, dass hier einfach die Mieten mal ausgesetzt werden müssen, weil das ist der größte Posten. Also die Politik ist ja immer noch sehr vermieterfreundlich und unternehmensfreundlich und da fallen wir, finde ich, hinten runter.
Na klar. Sag mal, Sophie, letzte Frage, die ich, also ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du noch was hast, Kurt, aber was ich noch ganz interessant finde, ist, ja, wir wollen jetzt auch deine Zeit hier nicht überbeanspruchen, du hast ja Verwandte wahrscheinlich noch in Deutschland, oder ne? Du kriegst ja wahrscheinlich auch noch einen großen Blick mit nach Deutschland, ne? Wie ist denn da für dich das Gefühl, jetzt so, ich sag mal, ausgesperrt zu sein oder auch ne, von deiner alten Heimat und auch wenn du natürlich wahrscheinlich mitkriegst, was dann hier in Deutschland passiert, wie siehst du denn da auch zum Beispiel Parallelen oder vielleicht auch keine? Oder ne, wie fühlt es sich auch an, wie gesagt, mal nicht sagen zu können, genau, ich flieg nochmal rüber jetzt demnächst oder?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich der größte Punkt, so ich in meinem täglichen Leben und ich mache es auch wirklich so, ich gehe wirklich Beppo Straßenfeger, so ein Schritt, ein Strich, ein Atemzug. Ich denke, also ich mache es wirklich klein, in kleinen Einheiten in meinem Kopf, aber und wenn es mir in meinen kleinen Einheiten im Kopf heute und morgen gut geht, dann geht es mir gut. Aber was mir durchaus Sorgen macht, ist eben die Tatsache, dass meine Eltern krank werden könnten und ich kann da nicht rüberfliegen. So, das macht mich echt fertig. Und grundsätzlich sag ich meinen Eltern natürlich auch irgendwie ständig, bleib halt zu Hause und dann kannst du halt heute einfach kein frisches Obst kaufen. Geh bitte nicht in den Supermarkt. Und meine Schwester ist Krankenschwester und ist an erster Front und hat auch schon mit Covid-Patienten zu tun gehabt und sucht meine Eltern natürlich auch nicht mehr irgendwie seit Wochen. Das heißt, meine Eltern sind natürlich auch irgendwie in diesem Häuschen, in dem kleinen Kaff da in Rheinland-Pfalz irgendwie unter sich. Und das fühlt sich irgendwie einfach blöd an, was meine Großeltern betrifft natürlich auch. Und ansonsten, was ich nochmal mit so Blick auf Deutschland einfach sagen kann, ich habe eigentlich immer den Eindruck, dass es dadurch, dass Deutschland einfach auch ein kleineres Land mit weniger Menschen ist, es ist einfacher, sich korrekt darum zu kümmern, um so eine Krise. Und bestimmt gab es auch da Versäumnisse und bestimmt gibt es auch da politische Rangeleien. Aber ich nehme es immer so wahr, also im Zweifel, glaube ich, fühlen sich die meisten Deutschen, die jetzt hier gerade in New York sind oder in Amerika, würden sich in Deutschland schon sicherer und besser aufgehoben fühlen.
Kann ich nachvollziehen. Ich hab tatsächlich noch eine Frage, aber die ist jetzt gerade wieder weg. Aber das war tatsächlich noch eine Frage, die war nicht unwichtig, verdammt. Okay, ja. Achso, doch, jetzt habe ich sie. Da kommt sie wieder. Und zwar kannst du, sofern du dazu was sagen kannst, ne? Würdest du sagen, ist das übertrieben, also was halt mit Covid-19 gesagt wird? Oder ich meine, hast du schon Berührungspunkte gehabt? Du hast gerade gesagt, du kennst auch Krankenschwester oder so, ne? Also Leute, die an der ersten Front sind oder so. Also ich kenne auch einige, die an erster Front sind, und würde ich, nur wenn du was sagen kannst dazu, ne, wie du es einschätzt, würdest du sagen, es ist nur ein Mythos hochgesponnen, oder hast du andere Erfahrungen damit gemacht?
Ich meine, ich finde, das ist eigentlich so die schwierigste Frage, die man dazu irgendwie sich stellen kann, die ich mir natürlich auch selber stelle: Ist das jetzt alles übertrieben oder nicht? Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, wie wir reagieren. Ich glaube, mein Ziel ist es natürlich, dass irgendwie möglichst viele Menschen behandelt werden können und überleben können. Und dazu brauchen wir Krankenhäuser, die nicht überlastet sind. Und die sind nur nicht überlastet, wenn wir nicht alle gleichzeitig krank werden. Das heißt, ich empfinde es als essentiell, dass wir uns an die Regeln halten. Und ich weiß, dass viele Leute dagegen schießen, dass jetzt der Staat uns vorschreibt, wann wir das Haus verlassen sollen oder nicht. Und wenn das in 3 Jahren immer noch so ist, können wir da gerne auch nochmal drüber reden. Aber jetzt gerade habe ich einfach den Eindruck, wir brauchen da irgendwie eine strikte Hand. Wir brauchen da irgendwie dieses kollektive Bewusstsein, das durchaus auch von Regierungen kommt, weil wir sind halt am Ende dann doch nur Menschlein, die unseren, weiß ich nicht, Impulsen oder Wünschen oder was weiß ich was ausgeliefert sind, und die sagen, ach, wenn ich jetzt mal da ins Fitnessstudio gehe, mir wird schon nichts passieren, ja. Und das darf ich, ja. Ich vertraue uns da einfach nicht gut genug.
Okay, ich verstehe dich. Ich würde da mal ganz gerne, sofern du es einschätzen kannst, sagen, wir kriegen natürlich hier auch eine bestimmte, sagen wir mal, bestimmte Medien mit, ne? Also klar, aus Amerika, New York, dann sieht man dann halt genau da die Leichenberge und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, würdest du sagen, weil du vielleicht auch vor Ort in deiner Stadt vielleicht die Seriosität der Medienerstattung auch noch vielleicht einschätzen kannst. Deswegen meine Frage an dich, würdest du sagen, sind das relativ realistische Bilder, oder ist es da total hochgepusht und eher unangemessen, was die da in den Medien verkaufen?
Ich glaube, das ist teils, teils. Ich glaube, dass das, was in den Medien verkauft wird, diese Bilder auch von den Fellkrankenhäusern im Central Park und von den Leichenwagen und von der und so weiter und so fort, das ist natürlich auch, dass da wird ein gewisser Aspekt ausgebeutet irgendwie. Und ich muss auch wirklich gestehen, dass die Panik unter den Menschen, die in Deutschland sind, die mir Nachrichten schreiben, sehr viel größer nochmal ist, irgendwie als das, was wir hier untereinander austauschen. Ja. Was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass wir natürlich auch so Überlebensinstinkt sagen, alles halb so wild, kriegen wir schon hin. Mhm. Aber und die Meldungen, die von außen kommen, sind total panisch. Aber natürlich möchte ich damit nicht kleinreden, dass die Krankenhäuser hier hilflos ausgelastet und überfordert sind und dass wir immer wieder an Grenzen stoßen, was irgendwie Beatmungsgeräte betrifft. Und also das ist nicht schön zu reden. Also es gibt da auf Twitter zum Beispiel enorm viele Videos von Krankenschwestern, die wirklich sagen, es geht nicht mehr. Also es ist derart schlimm und chaotisch und wir sind nicht geschützt oder wir sind schlecht geschützt und wir sind überarbeitet und ich bin selber krank und ich arbeite aber noch, obwohl ich krank bin, habe ich auch schon gehört. Also das sind hier, glaube ich, wirklich schlimme Zustände. Okay. Glaube ich schon, ja.
Okay. Danke für die Einschätzung.
Ja, und ganz persönlich dann, Sophie, was ist denn so dein Ausblick oder deine Perspektive jetzt in der nächsten Zeit?
Und ich meine, das kann ich ja in diesem Podcast wunderbar sagen, es ist natürlich auch eine Strategie, ne? Also ich habe natürlich eine Strategie, die mir dabei hilft, noch zu funktionieren. Ich hoffe einfach darauf, dass dieses Social Distancing hilft und dass wir es so lange wie möglich fortführen können, damit es eben dann zurückgeht. Und ich meine, dass wir irgendwie halbwegs wieder so leben können, wie wir das gewöhnt sind. Und ich glaube natürlich nicht, dass das einfach so passieren wird. Ich hoffe darauf, dass es immer weniger Fälle werden, die nicht mehr alle gleichzeitig kommen. Ich glaube auch, dass wir am Ende irgendwie damit rechnen müssen, dass der Großteil diesen Virus bekommt. Wir haben schon vor Wochen, wurde schon gesagt, hier in lokalen Zeitungen, wir müssen davon ausgehen, dass jeder New Yorker in Kontakt mit diesem Virus gekommen ist schon. Aber ich hoffe einfach darauf, dass wir langsam, also dass wir im Grunde genommen, so wie wir das Social Distancing angefangen haben, so wieder rausgehen. Sprich, vielleicht können wir im Sommer irgendwann wieder mehr raus und in Parks, und dann dürfen wir uns vielleicht wieder mit Gruppen von 5 Leuten treffen und dann 10 Leuten und dann 15 Leuten. Und es würde natürlich enorm hilfreich sein, wenn wir irgendwie diese Tests hätten, um mal zu gucken, wer überhaupt Antikörper hat. Dass wir das Leben schon langsam wieder aufnehmen können. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass es jemals ein Leben geben wird, komplett ohne Corona. Ich nehme an, das wird uns jetzt verfolgen und es wird Wellen geben und dann müssen nochmal, ich glaube, das machen die in China gerade auch, dann müssen nochmal einzelne Regionen wieder abgesperrt werden. Nur meine Hoffnung ist, dann sind die Maßnahmen besser im Griff, dann sind wir es mehr gewöhnt, dann ist vielleicht dieses Apokalyptische weg. Und dass wir uns einfach daran gewöhnen, dass wir, dass das jetzt zu unserem Leben dazugehört, glaube ich.
Ich weiß, was du meinst, ne? Es sei denn, es wird natürlich ein Impfstoff irgendwann gefunden, ne? Da muss man dann gucken, wie verhält sich das dann, ne? Und wisst ihr, ich frage mich gerade jetzt, während wir das hier so ausführen, ne, habe ich mich gerade gefragt, stellt euch mal vor, wir hätten diese ganzen neuen Medien nicht. Also wisst ihr, wie wäre das denn dann passiert? Mit Brieftauben oder wie hätten wir Telefax oder was
du meinst?
Und ja, zum Glück ist da die Digitalisierung schon so weit, ne?
Ja, und ich meine, da muss ich auch nochmal sagen, ich habe schon tolle Online-Yoga-Klassen genommen. Ich hatte Geburtstag vor 2 Wochen, glaube ich.
Oh, Glückwunsch.
Nochmal nachträglich, genau.
Und da hatte ich eine Zoom-Party irgendwie und dann, ne, also die Leute werden wirklich erfinderisch. Eine Sache, die mir auch am Herzen liegt, sind die Straßenkünstler hier in New York, die enorm dazugehören, die jetzt alle keine Einnahmen mehr haben, die auf Instagram Livestreams machen und dann ihr Venmo, ihr PayPal unten auflisten und wir können halt digital spenden. Und ich habe dieses Gefühl, und das hast du, glaube ich, gerade vorhin irgendwie gesagt, dass es schon auch so Bewegungen gibt, dass man sich gegenseitig hilft.
Ja.
Das sehe ich hier schon, das sehe ich hier wirklich. Mhm. Also wir machen Werbung füreinander, für andere Künstler. Wir sagen, geh doch mal da auf den Livestream. Und ich habe, glaube ich, nie so viel Geld dafür ausgegeben, andere Leute zu tippen. Also wenn ich in der Straße stehe, von einem Hut schmeiße ich einen Dollar rein und jetzt so online, dann schickt man halt auch mal eben schnell $10 rüber oder so, weil es einem wirklich am Herzen liegt, dass wir diese Stadt irgendwie so aufrechterhalten. Und es sind viele kleine nette Gesten und so ein wissendes Lächeln manchmal, und weil wir gehen alle durch das Gleiche und wir haben alle auch die gleiche Angst, und es geht darum, irgendwie Strategien auszutauschen, wie wir um die Runden kommen, wie wir irgendwie mental halbwegs gesund bleiben. Und es gibt viele tolle Meditationen momentan, die ich online sehe, und viele tolle Erkenntnisse darüber, wo wir gerade durchgehen. Also ich habe das Gefühl, auf eine verrückte Art und Weise in sozialer Distanzierung kommen wir uns ein bisschen näher, und das finde ich enorm schön, wirklich enorm schön. Ja. Und es war so eine Kleinigkeit, ich war, wie gesagt, spazieren gestern, und ich habe mich getraut, an so einen Blumenstand zu gehen, weil der draußen war, habe mir einen Strauß Blumen gekauft, und dann war dieser Mann, glaube ich, derart froh darüber, dass überhaupt jemand kam, hat er mir noch 2 Rosen in die Hand gedrückt einfach und sagte, hier, Mami, for you. Und das war irgendwie ein süßer, kleiner Moment, und ich hatte ihm das Geld so hingelegt, damit wir uns nicht zu nahe kommen müssen. Mhm. Und solche Sachen, also es kann auch irgendwie schön sein.
Mhm. Ja.
Ja, was auch wir draus machen.
Total. Finde ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz toll, so als Ausblick oder halt auch nochmal so als Statement so zum Ende hin. Vor allem, was ich gerade auch nochmal so dachte, Wahnsinn, ne? Wenn man uns, wir haben gerade nochmal festgestellt, wir haben uns das letzte Mal echt vor mehr als 10 Jahren, glaube ich, gesehen und haben noch vor der Agentur in Köln Bier getrunken. Und wenn man uns, glaube ich, damals gesagt hätte, unser nächstes Wiedersehen ist quasi im Podcast digital per Zoom zu Pandemiezeiten, ja, dann wären wir wahrscheinlich beide hinübergekippt und hätten es
einfach. Das klingt wie ein Movie-Script von irgendeinem Film.
Ja. Und also von daher finde ich auch, es bringt die Menschen trotzdem irgendwie näher zusammen, und zum Glück ist die Digitalisierung wirklich so weit, ne, dass genau solche Dinge stattfinden können. Sophie, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und ich möchte aber deswegen auch nochmal trotzdem darauf hinweisen, dass du ja auch einen tollen Podcast hast. Für alle Leute, die wirtschaftlich interessiert sind oder jetzt auch gerade, ne, ich habe gesehen, du hast auch ganz viele Dinge jetzt zu Corona und den Auswirkungen, glaube ich, dazu auch in dem Podcast thematisiert. Dein Podcast heißt Wall Street Weekly. Genau, ist bei Spotify zu finden und ich weiß nicht, wo noch, wahrscheinlich iTunes, ne, oder den üblichen Verdächtigen.
Genau, überall, wo es Podcasts gibt eigentlich, ja.
Cool.
Super cool, ja, also Wall Street Weekly von Sophie, müsst ihr auf jeden Fall reinhören, lohnt sich und ja, wie gesagt, also ich finde es ganz, ganz toll, dass du bei uns warst und mal so, ja, den Blick nach New York gegeben hast.
Gerne.
Dann auf jeden Fall wünsche ich dir, dass sich die Dinge wieder da bei euch auch beruhigen und dass du gesund bleibst und ja, dass wahrscheinlich hoffentlich einfach für alle natürlich auch der Alltag bald wieder einkehrt, ne?
Ja, das hoffe ich auch. Ich bin zuversichtlich, aber mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich bin nicht gut im den Teufel an die Wand malen. Mhm. Das kriege ich nicht gebacken.
Ja.
Ja.
Na klar. Auf jeden Fall ganz viel Kraft und alles Gute.
Danke, danke und euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund.
Ja. Ja, du auch, du auch.
Ciao. Tschüss.